Also was ich immer mit am einfachsten finde, ist zu sagen, ich erhöhe mal zum Beispiel den Gemüseanteil. Das ist erstens gesund und wenn man mehr Gemüse einbaut und dafür andere Sachen etwas reduziert, dann kann man auch relativ leicht in Richtung Gewichtsabnahme kommen, wenn das das Ziel ist. Also es hat mich schon immer gereizt. Ich wollte eigentlich immer in eine Klinik. Und was ich hier besonders schön finde, ist diese Mischung aus den Reha-Patienten, den Kochkursen, aber auch diese klinische Erfahrung. Hier hat man ein sehr breites Spektrum an Aufgaben. Das ist manchmal auch viel, aber das macht es eben auch sehr spannend.
Ein Team, viele Geschichten. Herzlich willkommen zu Wir sind das SAH, einem Jobcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Mein Name ist Christoph Konvent und mein heutiger Gast ist Paul Schmidt-Konz. Paul ist Ernährungs- und Diabetesberater und hilft unseren Patientinnen und Patienten mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder orthopädischen Beschwerden dabei, sich gesünder zu ernähren und Gewicht zu verlieren. Wie er das macht, ob er bei Pommes und Döner immer Nein sagen kann und was er jedem von uns rät, um die eigene Ernährung in kleinen Schritten besser zu machen, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns auf euer Abo, aber auch auf Fragen an podcast@sah-eschweiler.de. Und jetzt viel Spaß mit Wir sind das SAH mit Paul Schmidt-Konz. Ja, und ich freue mich, dass Paul Schmidt-Konz bei mir ist. Er ist Ernährungs- und Diabetesberater hier bei uns am SAH. In deinem beruflichen Alltag dreht sich ja alles um gesunde Ernährung. Was kommt denn bei dir heute noch auf den Teller?
Ja, also das stimmt, im Beruf und aber natürlich auch zu Hause. Für heute haben wir gar keinen Plan.
Gut, aber es wird wahrscheinlich was Gesundes sein, davon gehe ich aus.
Was Vegetarisches und auch eher was Gesundes, ja.
Wir reden gleich weiter, denn jetzt bekommst auch du, wie alle anderen, erstmal ein paar schnelle Fragen aus unserem SAH-Fragebogen.
Der SAH-Fragebogen.
Und der beginnt auch heute mit Alter.
28 Jahre alt.
Größe.
1,90 Meter.
Geburtsort.
Bergisch Gladbach.
Und ein Lebensmotto.
Lebensmotto ist Keep Running Blind.
Keep running blind heißt immer weiterlaufen und gar nicht so sehr darauf achten, was um dich herum passiert.
Ja, beziehungsweise auch wenn es mal schwierige Phasen gibt, dass man trotzdem irgendwie auf dem Bein bleibt und dass man auch auf sich selber vertraut, auch wenn es mal nicht so angenehm ist.
Ja, finde ich super. Welche Schulnote würdest du dir geben als Autofahrer?
2,0.
Als Tänzer?
Ja, auch in der Richtung 2,0.
Okay. Als Ehemann?
Ja, das müsste man eigentlich die Ehefrau fragen.
Selbsteinschätzung.
Ja, Selbsteinschätzung, glaube ich, auch im guten Bereich.
Und als Koch?
Tja, eigentlich auch im guten Bereich. 2,0, ich würde sagen, das ist eine gute.
Hört sich gut an. Was mochtest du als Kind gar nicht, was dir heute ganz gut schmeckt?
Rosenkohl mochte ich überhaupt nicht, das mag ich mittlerweile ganz gern.
Ging mir genauso. Bei welcher Schokolade kannst du nicht Nein sagen? Bei Zartbitter, bei Vollmilch, bei Nuss oder bei X?
Tatsächlich Schokolade gar nicht so meins, da sind es eher die Gummibärchen.
Aha. Du wurdest zur Grillparty eingeladen, wobei greifst du besonders gerne zu? Bei den klassischen Bratwürstchen, beim gegrillten Gemüse oder beim Nudelsalat?
Beim gegrillten Gemüse, besonders gern so Grillspieß oder sowas. Sehr lecker.
Hab ich mir beinahe gedacht. Hast du schon mal versucht, zuckerfrei zu leben?
Zumindest sehr zuckerarm. Ja, das versuche ich auch im Prinzip jetzt noch. Also nicht über irgendwelche Zusatzstoffe oder Süßstoffe, sondern einfach bewusst mit dem Inhaltsstoff Zucker umzugehen.
Mhm. Deinen Urlaub verbringst du am liebsten in Wanderschuhen in den Bergen, auf dem Fahrrad durchs Grüne oder auf der Sonnenliege am Strand?
Auf dem Fahrrad durchs Grüne.
Mit welchem bekannten Koch würdest du gerne mal im Herd stehen?
Johann Lafer.
Du musst dich entscheiden für Film gucken oder Buch lesen?
Wahrscheinlich Buch lesen.
Für Ketchup oder Mayo?
Eher Mayo.
Für Billard oder Darts?
Beides nicht so gern, aber eher Darts.
Für Insta oder YouTube?
YouTube.
Für viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Freizeit auf jeden Fall.
Hast du einen Spitznamen?
Paulchen Panther.
Von wem kommt der?
Der kommt von meinem besten Freund. Ich bin auch mal in der Grundschule als Paulchen Panther rumgelaufen. Das hat sich irgendwie hartnäckig festgehalten.
Was findet man bei dir immer in deinem Kühlschrank?
Tomaten auf jeden Fall.
Bei welcher Superkraft würdest du nicht Nein sagen? Bei unsichtbar sein, fliegen können, Gedanken lesen oder rasend schnell sein?
Unsichtbar wäre manchmal ganz praktisch.
Das denke ich auch. Was ist die wichtigste Mahlzeit des Tages?
Also ich finde alle wichtig, aber ich sag mal, Frühstück ist mir schon immer, also das fällt bei mir nicht aus, sagen wir mal so.
Danke bis hierher. Ich habe es schon gesagt, du bist Ernährungs- und Diabetesberater hier bei uns am SAH. Mit welchen Patientinnen und Patienten hast du zu tun? Welcher kommt zu dir?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben ja einmal drüben die Reha. Da kommen die Patienten zur Schulung, zu einem Kochkurs, was ich ein tolles Angebot hier finde. Und im Krankenhaus sind es eben die stationären Patienten. Aber auch das ist ein unglaublich breites Feld. Da haben wir eben die Diabetespatienten mit unterschiedlichsten Problemen. Das können Ernährungsprobleme sein, aber auch Einstellungsprobleme. Also sehr bunt gemischt, aber im Schnitt oft männlich und ich sag mal jenseits der 50.
Wie wichtig ist die Ernährungsumstellung bei diesen einzelnen Krankheitsbildern?
Muss man natürlich immer je nach Krankheitsbild gucken, aber ich nehme jetzt einfach mal den Diabetes raus, weil das ist die Hauptarbeit, die wir hier machen. Und da ist es auch in den Leitlinien festgelegt, die Basistherapie, also ist ein sehr wichtiger Baustein und die sollte eigentlich immer berücksichtigt werden. Ist natürlich die Frage, inwieweit man das umsetzen möchte oder wie viel man da bereit ist, reinzugehen. Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Aber dass man es anbietet und mal gemeinsam draufschaut, das sollte zumindest gegeben sein.
Jetzt gibt es ja kaum was Schwierigeres, als langfristige Gewohnheiten umzustellen. Was ist für dich so das Geheimrezept oder was ist so der Schlüssel zum Erfolg und zur langfristigen Ernährungsumstellung?
Also ich denke, dass die Motivation, die muss von innen kommen. Das nützt nichts, wenn ich die Motivation gebe. Das kann ein Startpunkt sein. Deswegen muss man im Gespräch rauskriegen, was sind Motivationen, die dahinter stecken können oder wie kann man jemanden motivieren, etwas da zu ändern. Und das ist viel wirklich im gemeinsamen Gespräch und dass die Menschen selber merken, oh, das ist ja eigentlich ein Potenzial, was ich habe, da versuche ich mal anzusetzen. Und wenn das von innen kommt, dann hat man was erreicht. Ansonsten ist es schwierig, dann ist es wie bei Diäten ein kurzfristiger Effekt. Man macht das mal einen Monat lang, aber hat dann keine wirkliche Lust mehr.
Gibt es da so einen Zeitpunkt, ab dem ich auch selber merke, diese Umstellung, die ich da vollziehe, die macht auch was mit mir, die verbessert vielleicht auch mein Wohlbefinden oder so? Gibt es da irgendwie so einen, vielleicht auch so einen Schlüsselmoment, den man dann irgendwann hat?
Sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Es ist für mich immer schwer nachzuvollziehen, weil die Patienten nicht allzu lange hier oft liegen und ich diesen Erfolgsmoment manchmal nicht mehr mitbekomme. Dadurch ist das schwer zu sagen, aber das ist individuell. Also je nach Patient wird das sich unterschiedlich einstellen.
Deine Patienten müssen, aber viele Menschen wollen ja auch abnehmen. Aus deiner eigenen Erfahrung, was sind da so die größten Fehler, die man vielleicht auch machen kann? Dass man vielleicht sofort irgendwie alles will oder was ist das, was immer wieder falsch gemacht wird?
Das würde ich fast als wichtigsten Grund nehmen. Man will oft zu viel und das ist dann sehr kurzfristig gedacht. Das heißt, man fängt an und sagt, okay, das ist alles kein Problem, das stelle ich alles ab, ich esse nichts Süßes mehr und so weiter. Und dann fehlt aber irgendwann diese langfristige Motivation. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, nach und nach Sachen umzustellen und da seinen Weg zu finden, der zu einem selber passt.
Wenn jetzt jemand zuhört, der ganz normal arbeiten geht und in der Mittagspause nie so genau weiß, was esse ich jetzt eigentlich? Kantine ist nicht da oder nicht gut. Was würdest du dem oder der raten?
Also ich kann nur empfehlen, sich möglichst selber was mitzunehmen. Das kann was Einfaches sein, was man auch eben mal zwischendurch essen kann. Ein Brot, selbstgeschmiert möglichst ein Vollkornbrot, Haferflocken oder ein Joghurt oder ein Quark. Dann hat man was für tagsüber und kann abends sich selber was kochen oder was auch immer man davor hat.
Ist dir abends immer was Warmes?
Seitdem ich arbeite, hat sich das verlagert. Ja, da gibt es immer abends eine warme Mahlzeit.
Gibt es da eigentlich immer noch so diese goldene Regel, morgens essen wie ein König, mittags wie ein Kaiser, abends wie ein Bettler? Das ist, was man mir so als Kind beigebracht hat.
Ja, ich glaube, ist man mittlerweile ein bisschen von weg, auch weil es ganz verschiedene oder individuelle Typen gibt. Der eine ist eher länger wach, der andere eher kürzer, die Eule oder die Lerche. Und man vermutet mittlerweile, dass auch der jeweilige Typ davon profitiert, sich an diesen Rhythmus ein wenig zu halten.
Du hast gerade schon gesagt, du bietest auch Kochkurse hier im SAH an. Was lehrst du den Leuten da?
Ja, also erstmal das Angebot finde ich wirklich ganz gut. Das wird auch von den Patienten selber sehr gut angenommen. Wir haben immer zwei Theorieteile erstmal. Da wird so ein bisschen theoretisches Wissen vermittelt und dann in die Praxis umgesetzt. Das sind jetzt tatsächlich Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da haben wir uns deswegen für einen vegetarischen Kochkurs auch entschieden. Und das wird auch so ein bisschen vermittelt, dass eben vegetarisches Essen nicht kompliziert sein muss und auch vor allem gut schmecken kann, weil das ist oft so die größte Hürde, glaube ich.
Vegetarisch, weil das wirklich gesünder ist? Oder was ist sozusagen da der Ansatz?
Also man weiß zumindest, dass ein erhöhter Fleischkonsum gerade auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr ungünstig wirkt. Das sind vor allem die tierischen Fette Und das ist der Hintergrund, warum wir da einen vegetarischen Kochkurs anbieten. Nicht damit alle Leute danach als Vegetarier da rausgehen, sondern damit sie eine Idee haben, auch mal vegetarisch zu kochen.
Wenn ich jetzt zuhöre oder wenn jetzt einer zuhört und sagt, ich möchte meine Ernährung langfristig umstellen, was würdest du sagen, ist so ein erster Schritt, den man vielleicht auch heute Abend schon machen kann, um ja mal das ganze Ding zum Rollen zu bringen?
Also was ich immer mit am einfachsten finde, ist zu sagen, ich erhöhe mal zum Beispiel den Gemüseanteil. Das ist erstens gesund und wenn man mehr Gemüse einbaut und dafür andere Sachen etwas reduziert, dann kann man auch relativ leicht in Richtung Gewichtsabnahme kommen, wenn das das Ziel ist. Wenn es einfach nur ist, gesunde Ernährung, ja, also so habe ich auch angefangen. Ich habe mir gedacht, gut, mittags gibt es schon immer Gemüse, aber was ist mit den anderen Mahlzeiten? Und seitdem gibt es immer mal, weiß ich nicht, Möhren oder Tomaten oder Gurken einfach dazu als Rohkost zum Frühstück oder Abendessen.
Jetzt hast du schon von dir gesprochen, das ist ganz gut, da wollte ich nämlich auch gerade hin. Du bist jetzt ja selber ein Mensch, der jetzt keine Gewichtsprobleme hat, zumindest jetzt nicht. Gab es mal Zeiten, wo es da Problemchen vielleicht gab?
Ich sag mal so, zu der Schulzeit war ich schon etwas pummelig, könnte man sagen. Das hat sich aber mit dem Wachstum glücklicherweise von alleine reguliert.
Wurde denn damals in deiner Familie auch schon sehr viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt oder welche Rolle spielte das damals bei dir?
Also es war in der Familie jetzt kein Riesenthema, aber meine Mutter hat natürlich schon sehr darauf geachtet, dass es immer Gemüse, dass gesunde Ernährung dazu gibt. Mein Vater war da vielleicht eher der andere Part.
Für das Schnitzel.
Und genau, richtig. Hat sich auch nicht geändert.
Wie wichtig ist deiner Meinung nach so diese Erziehung, die man vielleicht auch aus der Familie schon mitnimmt, so diese Gewohnheiten, die man da ja auch mitbekommt?
Ich glaube, sehr wichtig. Also es ist relativ schwer, wenn man das sein Leben lang anders gewöhnt ist oder seine Kindheit anders gewöhnt ist, da rauszubrechen. Das heißt, man wird wahrscheinlich ähnliche Gerichte kochen und auch der Geschmack wirkt auf die Gerichte geprägt sein, die man eben auch in der Kindheit viel und gerne gegessen hat. Dadurch ist der Einfluss, glaube ich, groß, auch was das Kochen selber angeht. Das ist vielleicht sogar eine Fähigkeit, die nicht jeder mehr so gerne macht oder die gar nicht mehr so verbreitet ist. Und die Anfänge werden sicherlich da schon zu Hause gelegt.
Sollte da vielleicht auch in der Schule schon mehr passieren? Also wenn ich lese, dass fast 10% aller Kinder zwischen 3 und 17 Jahre übergewichtig sind, müsste ja eigentlich sowas wie Ernährungslehre in der Schule eigentlich Standard werden.
Wäre eigentlich ein schöner Ansatzpunkt. Gibt es noch bei weitem nicht in allen Schulen. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich an der Schule war, wo das angeboten wurde.
Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel, dass du dich für dieses Thema begonnen hast zu interessieren.
Genau, also wir hatten Potenzialcheck damals, das hat nicht vielen geholfen scheinbar, aber mir kam damals Ökotrophologie raus und da konnte ich zu dem Zeitpunkt nichts mit anfangen mit diesem Begriff. Aber wir hatten dann das Glück, dass wir das Fach hatten und da habe ich es ein bisschen kennen und auch schätzen gelernt.
Also du hattest das Fach in der Schule, im Gymnasium als?
Als Leistungskurs.
Okay, und wann kam da sozusagen die Idee, das führe ich fort und mache das vielleicht auch zu meinem Beruf?
Eigentlich direkt. Also ich habe das in der 10. Klasse begonnen. Der Potenzialcheck war in der 9. Da habe ich direkt angefangen, mich dafür zumindest in der Theorie schon mal sehr viel zu interessieren. Die Praxis kam dann später.
Was lernt man da im Studium eigentlich? Also für mich als Laien, was sind da so die Inhalte?
Also Grundlagen ist erstmal das ganz normale naturwissenschaftliche, Bio, Chemie, Physik, Mathematik. Da muss man sich quasi einmal durchquälen. Das eine macht man lieber, das andere weniger gern. Und ja, dann kommen wirklich die ganzen fachspezifischen Sachen auch, eben ernährungsbedingte Krankheiten oder was ist überhaupt gesunde Ernährung, Lebensmittelinhaltsstoffe, Lebensmittellehre, Lebensmittelchemie. Dann wird es sehr interessant.
Für wen eignet sich so ein Studium? Also was muss man da mitbringen, damit das Richtige für einen ist?
Also ich würde sagen, erstmal ein Interesse allgemein an gesunder Ernährung ist schon mal nicht verkehrt und dass einen das Thema interessiert. Wenn man so ein bisschen biologisch-chemisch auch interessiert ist, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, weil das eben die Basis des Studiums quasi bildet. Und wenn man einfach ja Lust darauf hat, Dinge zu verstehen, die im Körper ablaufen.
Jetzt hättest du ja in vielen Bereichen arbeiten können, du hast dich aber für die Arbeit im Krankenhaus bei uns im SAH entschieden. Warum? Also was ist sozusagen das, was es spannend macht hier bei uns?
Also es hat mich schon immer gereizt. Ich wollte eigentlich immer in eine Klinik. Und was ich hier besonders schön finde, ist diese Mischung aus den Reha-Patienten, den Kochkursen, aber auch diese klinische Erfahrung. Hier hat man ein sehr breites Spektrum an Aufgaben. Das ist manchmal auch viel, aber das macht es eben auch sehr spannend.
Jetzt beschäftigst du dich ja beruflich mit der Ernährung. Trauen sich die Leute überhaupt noch um dich herum, Currywurst oder Döner zu essen? Oder gehen die dann verschämt in die andere Ecke?
Also manchmal habe ich schon das Gefühl, dass das vorkommt. Aber ich bin da recht mild und sage auch immer alles gut. Ich beurteile euer Essen nicht, es sei denn, ihr fragt mich danach.
Wenn du auf eine Party gehst, dann wirst du wahrscheinlich bestürmt und alle fragen dich nach Ernährungstipps. Ist das so?
Ist tatsächlich so, sehr häufig. Gerade auf größeren Feiern auch und auch wenn man nicht alle kennt und man redet dann über den Job, dann ist es meistens so, dass ich mich den restlichen Abend über das Thema Ernährung unterhalte.
Was rätst du denen denn dann?
Also meistens ist es so, dass wirklich sehr spezifisch gefragt wird. Da ist irgendwas, was derjenige oder diejenige wissen will und dann wird man über dieses Thema gelöchert. Also ist immer anders gewesen eigentlich.
Findest du das gut oder nervt das?
Ich finde es eigentlich gar nicht schlimm.
Ernährung spielt ja medial momentan eine Riesenrolle. Also man hat das Gefühl, irgendwie auf allen Kanälen wird gekocht. Es gibt tonnenweise Bücher. Hast du das Gefühl, dass das Thema Ernährung auch in den Köpfen der Leute mehr angekommen ist oder auch die Wichtigkeit des Themas Ernährung?
Würde ich fast schon sagen. Ja, auch diese Berufsgruppe rückt immer stärker in den Vordergrund, was vor einigen Jahrzehnten, sage ich jetzt einfach mal, auch noch überhaupt nicht der Fall war. Also ich glaube, das Gesundheitsbewusstsein allgemein nimmt sehr stark zu und dadurch natürlich auch das Thema Ernährung, weil das ist ein Baustein davon.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was der Paul macht, das klingt super, das möchte ich auch gerne machen. Was würdest du ihm raten? Welchen Weg sollte man einschlagen? Ich glaube, Ernährungsberater kann man ja auf verschiedenen Wegen werden.
Ne? Richtig, ja. Also eine Möglichkeit, darüber kann ich natürlich berichten, ist das Studium. Das finde ich sehr interessant, weil man wird erstmal sehr breit aufgestellt und weiß nachher, wo finde ich Sachen oder wie kann ich mir Sachen vielleicht herleiten. Es gibt auch noch eine Ausbildung zum Diätassistenten. Habe ich selber nicht gemacht, aber muss auch sehr interessant sein und etwas, ich sag mal, praxisnäher. Aber das ist ja oft so bei den Ausbildungen. Ansonsten wüsste ich jetzt zumindest nichts Seriöses. Also es gibt durchaus auch Kurse, die dauern vielleicht mal 2 Wochen oder einen Monat. Prinzipiell darf sich jeder Ernährungsberater nennen, das ist also kein geschützter Begriff, deswegen ist das so ein bisschen schwierig, aber ich würde als Basis eine Ausbildung oder ein Studium auf jeden Fall empfehlen.
Das heißt, wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Ernährungsberater wäre, worauf soll ich achten, damit ich da nicht an jemanden komme, der vielleicht gar keine Ahnung hat oder sich dieses Diplom irgendwo online gekauft hat?
Ja, also auf jeden Fall würde ich gucken, dass es von der Uni oder eben eine Ausbildung zum Diätassistenten erfolgt ist. Und wenn man wirklich dann im ambulanten Bereich noch sucht, dann kann man sehr gut nach den Fachgesellschaften gucken. Die listen also wirklich auf, welche auch von den Krankenkassen bezuschusst werden, welche da wirklich seriös sind. Das sind Fachverbände wie der Verband Deutscher Ökotrophologen oder eben Verband Deutscher Diätassistenten. Die stellen dann auch Listen zur Verfügung, da kann man wirklich dann darauf vertrauen. Oder man wendet sich direkt an die Krankenkasse, die kann einem auch sagen, okay, das ist seriös, da würden wir auch was dazugeben.
Ja, super. Beim nächsten Supermarktbesuch werde ich an dich denken und hoffentlich zu den etwas gesünderen Lebensmitteln greifen. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns.
Ja, danke auch.
Das war Wir sind das SAH mit Paul Schmidt-Konz. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann checkt unsere Karriereseite unter www.sah-eschweiler.de oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@sah-eschweiler.de. Bis zum nächsten Mal.